ein eigenes Ministerium für die Familie. Familienministerium. Das verweist darauf, dass der Staat dieser Institution eine große Bedeutung zuweist. Übrigens nicht erst, seitdem eine Ministerin für ziemlich viel Wirbel sorgt. Die Familie genießt hierzulande einen hohen Stellenwert. Sie steht hoch im Kurs beim Staat und beim Bürger. Wir nutzen heute die Tatsache aus, dass wir eine zweistündige Sendung haben, um uns etwas grundsätzlicher mit diesem Thema zu befassen. Dabei soll es um die folgenden drei großen Fragestellungen gehen. Erstens, warum will und wozu benötigt der Staat mehr Nachwuchs? Die Geburtenrate sinkt, so die staatliche Diagnose. Unsere Frage, was ist daran schlimm? Warum, für wen, für welches staatliche Interesse ist das ein Mangel, wenn weniger deutsche Kinder auf die Welt kommen? Der zweite Block beschäftigt sich damit, wie passen die Befriedigung des staatlichen Bedürfnisses nach Nachwuchs und die Institution Familie zusammen. Jeder kennt sie, fast jeder hat sie, eine Familie. Also mehr als ein Grund, sich klarzumachen, was das für eine seltsame Konstruktion ist, die vielgepriesene Familie. Warum und zu welchem Zweck stellt der Staat schon in der Verfassung Ehe und Familie unter seinen besonderen Schutz? Und was hat man davon, wenn man als Familie so staatlich geschützt wird? Im dritten Block geht es darum, mit welchen Maßnahmen die Politik dem Kinderwunsch auf die Sprünge helfen will. Es gibt ein ganzes Bündel von Maßnahmen, das bei den politischen Parteien in der Debatte ist. Uns interessiert vor allen Dingen die Frage, was hat es mit den Krippenplätzen und ihrer Garantie auf sich? Wie erklärt sich das? Und wie kommt der Staat dazu, für Kinder Geld auszugeben unter dem Titel Kindergeld? Was sollen diese Maßnahmen eigentlich genau bewirken? Und was kann man ihnen über das Umfeld entnehmen, in das Kinder hineingesetzt werden und in dem sie gesellschaftstauglich heranwachsen sollen? Anders gefragt, woran liegt es denn, dass es in unserer Gesellschaft offenbar so schwierig ist, aus den Winzlingen gesunde, fröhliche, selbstbewusste und kenntnisreiche Erwachsene werden zu lassen? Wo doch schließlich Eltern bestimmt die Ersten sind, die es gerne hätten, dass ihre Kinder so werden. Also, das ist die Gliederung unserer heutigen Sendung zur Familienpolitik und sagen wir mal zur aktuellen Fassung derselben. Das Wort Renaissance ist da etwas hochgegriffen. Wir starten sofort, Elisabeth, was hat es mit dem Problem auf sich, das der Staat ausmacht, wenn es um Familienpolitik geht?
Ja, bevor wir zu diesem ersten Punkt genau von der Gliederung kommen, die du zitiert hast oder die du aufgelistet hast, warum will der Staat eigentlich mehr Nachwuchs, denke ich auch, es ist sinnvoll, dass man diese staatliche Problemlage überhaupt mal benennt, wie er selber das sieht, was er mit seiner Familienpolitik erreichen will. Dazu will ich mal ein Zitat von der Frau von der Leyen zitieren oder eine Aussage von ihr zitieren. Und zwar, das ist schon ein bisschen älter, sie bezieht sich da nämlich auf die Shell-Studie Die ist im Jahr 2006 rausgekommen. Und die Familienministerin schildert hier die Lage vor der Einführung des Elterngeldes. Da heißt es, die aktuelle Shell-Studie bringt es auf den Punkt. Mit einem wirklich glücklichen Leben verbinden Jugendliche in erster Linie Familie. Aber sie wissen auch ganz genau, dass es nicht einfach ist, Ausbildung, Beruf, Partnerschaft, Karriere und Kindererziehung unter einen Hut zu bringen. Die Folgen dieser Skepsis sind hohe Kinderlosigkeit und das Verschwinden der Mehrkindfamilie. Das heißt, Familie ist nach wie vor zeitgemäß, aber die Rahmenbedingungen, die wir als Gesellschaft Familien im 21. Jahrhundert zumuten, sind nicht mehr zeitgemäß. Zitat Ende. Was schildert also die Frau hier für ein Problem? Sie stellt fest, und zwar unter Berufung auf diese Studie, mit einem wirklich glücklichen Leben verbinden Jugendliche in erster Linie Familie. Das ist zumindest die Behauptung. Gleichzeitig, dafür ergreift sie übrigens Partei, das findet sie richtig gut. Gleichzeitig teilt sie mit, dass die Verwirklichung dieser Vorstellungen eine ganz schön schwierige Angelegenheit ist. Weil es heißt ja dann, aber sie, also die Jugendlichen, wissen auch ganz genau, dass es nicht einfach ist. Also, was nicht einfach ist, beziehungsweise was der Grund für die Schwierigkeiten ist, benennt sie auch. Das sind nämlich die Anforderungen und Zumutungen, die die Gesellschaft an die Leute stellt. Weil es heißt ja da, es ist nicht einfach, Ausbildung, Beruf, Partnerschaft, Karriere und Kindererziehung unter einen Hut zu bringen. Die Frau van der Leyen gesteht also zu, dass es ganz schön schwierig ist, das alles hinzukriegen, wenn bzw. weil man erst einmal arbeiten muss und sich von dem, was man da an Geld verdient, nebenbei noch ein Privatleben organisieren will und muss. Dann noch Kinder zu kriegen und diese aufzuziehen. Das ist auch in den Augen einer Frau von der Leyen ein echter Kraftakt. Es ist auch kein Geheimnis, steht laufend in der Zeitung, wer sich für ein Kind entscheidet, auf den wartet nicht selten das sogenannte Armutsrisikokind. Offenbar, das wäre jetzt mal der erste Schluss, sind also die Verhältnisse hierzulande in der freien Marktwirtschaft eben nicht so gestrickt, dass die privaten Lebensprogramme, die die Leute so haben, das, was sie sich so vorstellen, dass die aufgehen. Man könnte da ja dann auch den Schluss ziehen und sagen, offensichtlich ist die Gesellschaft für die Verwirklichung privater Interessen, also privater Lebensvorstellungen, nicht gemacht. Das halte ich für ein Argument gegen die Gesellschaft. Die Familienministerin sieht die Sache etwas anders. Sie zieht nicht diesen Schluss. Sie bezieht sich ja richtig positiv auf die Schwierigkeiten, die die Leute haben. Da steht sie so dazu, da sagt sie, das gibt es. Also so ist das in unserer Gesellschaft und das ist im Prinzip gut. Sie hat nur ein Problem damit, wenn diese verschiedenen Ansprüche an die Leute, also dass sie Ausbildung, Beruf, Karriere und die damit verbundenen Zeit- und Geldprobleme, dass sie das alles so managen, damit hat sie ein Problem. Nämlich diese Nöte führen dazu, dass in den Familien immer weniger Kinder auf die Welt kommen. Im Zitat heißt es Folge. Die Folgen dieser Skepsis sind hohe Kinderlosigkeit. Sie sagt, das ist ein Problem und gemeint ist damit, das ist nicht einfach ein Problem für die Familien, sondern es ist ein Problem für den Staat. Der Franz hat das schon zitiert in der Einleitung. Der Staat beklagt nämlich fallende Geburtenraten und stellt fest, es werden immer weniger nachwachsende Deutsche geboren. Es werden immer weniger von den Leuten geboren, die genau die ersetzen sollen, die älter werden und sterben. Dann heißt es halt, die Deutschen sterben aus. Die Familienministerin trägt diese Sorge also diese staatliche Sorge über die hohe Kinderlosigkeit als ein Problem vor. Sie tut so, als hätten das die Familien. Sie geht ja davon aus, dass die eigentlich ganz gerne Kinder hätten, aber wegen der Schwierigkeiten, also weil die Kinder nicht zu den ganzen anderen Interessen und Lebensumständen passen und nicht vereinbar sind mit den Zielen, die die jungen Paare sich gesetzt haben, dass sie deswegen ausbleiben. Das ist die Ausgangslage für die Politik und die Ausgangslage für die Maßnahmen, die eine Familienministerin ergreift. Sie will Familien dabei helfen, wieder mehr Kinder zu bekommen, damit, und das ist das Entscheidende, das staatliche Interesse an mehr Nachwuchs befriedigt wird. Auf das Zitat bezogen heißt das, sie nennt das so, sie will die Rahmenbedingungen für die Familie des 21. Jahrhunderts schaffen. Hilfen für Familien, damit die Geburtenrate wieder steigt. Das ist das aktuelle Programm der Familienpolitik. Und gut, jetzt wäre jetzt eigentlich, denke ich mal, die Frage, warum ist der Staat eigentlich so scharf darauf? Warum benötigt er eigentlich mehr Nachwuchs?
Ja, warum benötigt der Staat mehr Nachwuchs? Was ist eigentlich der Gesichtspunkt, wenn Politiker beklagen, dass die Geburtenrate in Deutschland zu gering ausfalle? Für wen eigentlich? Was ist eigentlich der Grund dafür, wenn ein Staat wie die Bundesrepublik Deutschland den Mangel entdeckt? Pro Frau werden bloß noch 1,3 Kinder in die Welt gesetzt. Deutlich zu wenig für den Staat. Und da vergleicht er gerne mit anderen Staaten, wo es deutlich mehr sind. Die Geburtenrate sinkt. Die Deutschen sterben aus. Was ist sein Problem? Wenn man das mal nüchtern betrachtet, die Autobahnen wären leerer, die Züge auch, es gibt wieder mehr passable Wohnungen. Ist es wirklich so, dass in diesem Land Leute fehlen? Für was eigentlich? Es gibt doch massenhaft Leute, die keine Arbeit haben und deswegen kein Geld haben. Für irgendeine konkrete Aufgabe gibt es heutzutage wirklich nicht zu wenig Leute. Das sieht die Politik aber anders. Um einem dieses Problem nahezubringen, verwenden sie gern folgendes Bild. Der Rentnerberg pro Kind wächst, Renten werden unbezahlbar. Es wird ausgerechnet, wenn immer weniger Kinder geboren werden und die Zahl der Alten ständig steigt, können am Ende die Jungen die Alten nicht mehr finanzieren. Diese Größe, Sinken der Geburtenrate, Wachsen des Rentnerberges, werden von dem Staat in Beziehung gesetzt und als demografische Lücke artikuliert. Man soll sich das Ganze als ein quasi biologisches Verhältnis vorstellen. An diesem Bild stimmt nichts. Was ist der Unsinn daran? Nach der sachlichen Seite ist es Unsinn zu behaupten, es wäre nicht möglich, in dieser Gesellschaft alle Leute, die hier leben und arbeiten, mit allen Dingen des materiellen Daseins auszustatten, die es gibt. Bei der heute erreichten Produktivität und der breiten Vielfalt nützlicher Dinge wäre das überhaupt kein Problem, mit allem versorgt zu sein. Die Produktivkraft der Arbeit leistet das längst. Und jeder weiß auch, dass der Grund, dass jemand nicht an die notwendigen Mittel rankommt, nur daran liegt, dass sie kein Geld haben, diese Mittel zu kaufen. Es ist also Quatsch zu behaupten, weil es in 30 bis 50 Jahren mehr Alte als Junge gibt, fehle es an Mitteln zum Leben für die Alten. Was anderes sagt dieses Bild aber schon. Es stellt sich nämlich den Fortgang dieser Gesellschaft nämlich genau so vor, wie diese Gesellschaft jetzt schon funktioniert. Wovon sollen die Rentner zukünftig leben? Wenn sie alt und verbraucht und aus dem Produktionsprozess ausscheiden, haben sie nichts angespart. Das ist bei dem niedrigen Lohn und schon auch gar nicht möglich. Sie gehen davon aus, dass die Rentner zukünftig genauso arm sind wie heute. Sie bleiben also auch in Zukunft angewiesen auf Gelder aus den Renten- und Sozialkassen. Und wenn dann, so das staatliche Szenario, die Zahl der Einzahler in die Sozialkassen immer geringer wird, ist das Geld für diejenigen, die davon auch leben müssen, immer weniger. Das hat mit einem biologischen Verhältnis aber überhaupt nichts zu tun, sondern es sagt etwas aus über die Art und Weise, wie hierzulande gezahlt und sozialstaatlich verwaltet wird. Übrigens, in diesen Szenarien und Hochrechnungen geht die Politik ganz selbstverständlich davon aus, dass alle neu hinzukommenden Kinder bzw. heranwachsenden Jugendlichen, die später arbeiten wollen, arbeiten müssen, dann auch wirklich eine Arbeit bekommen und Geld verdienen, das in die Rentenkassen fließt. Das ist ziemlich kontrafaktisch. Gilt ja jetzt schon nicht. Wieso soll das in Zukunft gelten? Also, demografisch im biologischen Sinne ist an diesem Bild, die Jungen können die Alten später nicht mehr ernähren, nichts dran.
Wenn man das so nimmt, Bernd, wie du es jetzt genommen hast, dann ist es richtig. Mit einer Alterspyramide, die deshalb kippen muss, weil in dieser Gesellschaft nicht genug Güter produziert werden oder werden könnten, um die Alten zu ernähren, ist an diesem Bild nichts dran. Der Verweis auf die Produktivkräfte, auf das, was an Gütern hergestellt wird, ist da ein schlagender Beleg. Dennoch möchte ich eine andere Seite zur Sprache bringen. Denn dieses Bild, dieses Szenario, das der Staat aufmacht, erscheint ja seltsam plausibel. Und das liegt nicht daran, dass es ein biologisches Ordnungsproblem wäre, sondern es liegt daran, wie der Staat, den Verweis gab es bei dir, das Verhältnis und die Ernährung der Rentner, das heißt das Verhältnis von Rentnern und Beitragszahlern, und damit die Ernährung der Rentner eingerichtet hat. Die Wahrheit besteht nämlich darin, dass der Staat die Versorgung der arbeitenden Bevölkerung so eingerichtet hat, dass der Lohn, den der arbeitende Teil der Arbeiterklasse bekommt, auch für die Alten, die nicht mehr arbeiten und nicht mehr arbeiten können, reichen muss. Er muss reichen für die, die arbeiten, als auch für die, die nicht oder nicht mehr arbeiten. Und weil der Lohn, den die Proleten verdienen, solange sie arbeiten, nicht reicht für die Zeit danach, erzwingt der Staat, dass er reichen muss. Er erzwingt es durch ein System von Abgaben, von staatlich erzwungenen Zwangsabgaben also, dass ein Teil des Lohns der arbeitenden Bevölkerung an der Quelle abgezogen wird. Den sammelt die staatliche Sozialkasse ein für diejenigen, die nicht mehr arbeiten, die also in Rente sind. Von wegen also Geburtenrate und Rentnerberg als quasi natürliches Verhältnis, bei dem der Staat schwer darauf aufpassen müsste, dass nichts aus dem Lot gerät und die berühmte Alterspyramide nach oben hin, die angeblich immer dicker wird, kippen könnte. So macht er es zwar seinem Volk gerne vorstellig, als derjenige, der da verantwortlich darüber wacht, dass auch die Alten im Alter noch was zu beißen haben, wenn es schon nicht mehr genug Junge gibt, um sie zu ernähren. Die Wahrheit ist eine andere. Der Staat hat ein Lohn-Renten-Verhältnis eingerichtet, als Haftungsverhältnis der Generationen. Er organisiert den Lebensunterhalt des verschlissenen Teils der arbeitenden Bevölkerung so, dass der arbeitende Teil der Klasse mit seinem Lohn auch für die Alten aufkommen muss. Ein Teil der nationalen Lohnsumme wird staatlicherseits für die Rente konfisziert. Das ist die Wahrheit des sogenannten Generationenvertrags, wo es weder um die Alten überhaupt oder die Jungen überhaupt geht, noch übrigens um die Frage, ob es sich da um einen Vertrag handelt, den man auch kündigen kann oder den man eventuell revidieren kann. Danach wird niemand gefragt. Der Staat hat seiner arbeitenden Klasse dieses Verhältnis aufgezwungen. Und wenn das dann nicht mehr aufgeht, wenn der Anteil an der gesamten Lohnsumme, die der Staat für die Rentner vorgesehen hat, nicht mehr ausreicht, dann, genau dann, fällt sein Blick auf die zukünftigen Beitragszahler, beziehungsweise die Männer und Frauen, die gefälligst für genug zukünftige Beitragszahler zu sorgen haben. Der Staat macht die arbeitende Klasse mit ihrem Lohn für den Teil der Mannschaft haftbar, der im Ruhestand ist, stellt fest, dass diese Summe immer weniger wird, sie immer weniger ausreicht. Das aktuelle Stichwort heißt Altersarmut, wachsende Altersarmut. Und fragt sich jetzt, damit sind wir bei der Familienpolitik, was mit seinen Familien los ist, wenn die nicht für die Kinder sorgen, die er schon längst verplant hat. Also, noch einmal kurz zusammengefasst. Von wegen Geburtenrate und Rentnerberg. Der Staat etabliert ein Haftungsverhältnis nicht zwischen den Generationen, sondern zwischen den Teilen der arbeitenden Klasse, die noch Beschäftigung haben, und deren Alten. Um die geht's und nicht um die anderen Generationen, die es übrigens in dieser Gesellschaft auch noch gibt. Generationen von Unternehmern, von Grundeigentümern, von Staatsdienern und so weiter. Damit erteilt der Staat, und jetzt knüpfe ich wieder nach diesem Exkurs an Elisabeth an, die ja am Zitat von der von der Leyen erläutert hat, dass es vor allem der Staat ist, der sich hier Sorgen macht um die Kinder und weniger die Familie. Damit erteilt der Staat eine klare Auskunft darüber, wie die süßen Kleinen, mit denen sich ja Politiker so gerne ablichten lassen, in ihrer Rechnung eigentlich vorkommen. Schlicht und hart als nachwachsende Generation. Vielleicht als nachwachsender menschlicher Rohstoff. Als Funktion für einen staatlichen Auftrag. Die Gleichung lautet Kinder gleich zukünftige Rentenzahler. Mit dieser Funktion ist der Anspruch formuliert, wie sie vorgesehen sind. In die Rentenkasse zahlt ein, wer einen Unternehmer findet, der die Arbeitskraft, die der Mensch anbietet, als rentabel erachtet. Also heißt der Imperativ, mach dich nützlich, damit du Lohn erhältst, an dem sich dann die Sozialkassen bedienen können. Kinder als zukünftige Verfügungsmasse für die staatlichen Sozialkassen. Diese Karriere ist den lieben Kleinen schon zugedacht, wenn sie noch in der Wiege liegen, bevor sie also überhaupt nur einen Gedanken fassen können, beziehungsweise bevor sie überhaupt jemals davon gehört haben, dass man einen Beruf wählen kann oder einen Berufswunsch frei hat in dieser Gesellschaft. Der Staat kalkuliert mit den Kindern als nachwachsenden zukünftigen Teil seines Volkes, als die Masse von Leuten, die seiner Gewalt unterworfen sind und über die er verfügen kann. Von solchen Leuten will er eine stets verfügbare und, wenn es weniger wird, zunehmende Quantität. Dafür muss er übrigens jetzt noch nicht einmal genau wissen, was er genau mit ihnen anfangen will. Wofür, in welchen Funktionen er seine jungen Bürger in Zukunft gebrauchen will. Er ist sich nämlich sicher, dass die beiden zentralen Institute in dieser Gesellschaft, die das Schicksal bestimmen, die Klasse der unternehmenden Eigentümer und die politische Klasse, immer genug Bedarf an menschlichem Material haben. Da kennt er sich aus, er kennt seine Interessen und seine Pappenheimer von der Unternehmerfront und die Zwecke, die sie vertreten, die Zwecke des Kapitals gut genug. Der Bedarf des Kapitals an billigen, leistungsstarken Arbeitskräften ist schließlich die ökonomische Basis, von der er sehr gut lebt, aus der er sich bedient. Und er selbst, als die Obrigkeit, braucht nicht nur Steuerzahler, sondern auch jede Menge Staatsdiener mit und ohne Uniform.
Ja, das, was du sagst, Franz, heißt ja, der Staat plant mit seinen Leuten. Er verplant sie auch. Und er will sie deswegen, also für die verschiedensten Funktionen, er will sie deswegen in genügender Zahl verfügbar haben. Ich meine, es bleibt trotzdem noch eine Frage, weil ging es bloß darum, dass er genügend Leute hätte, da hat der Bernd übrigens auch eben schon mal darauf hingewiesen, dann wäre ja gar kein Mangel in Sicht. Es kommt einem ja richtig absurd vor, wenn die offiziell beklagen, dass es an Nachwuchs fehlt und gleichzeitig bekannt ist, dass jedes Jahr um diese Zeit, das ist jetzt gerade wieder aktuell, wenn die Leute aus der Schule entlassen werden, die Nation das Problem wälzt, ob die Jugendlichen auch einen Ausbildungsplatz kriegen. Das ist eben gar keine Selbstverständlichkeit. Es gibt Millionen von Arbeitslosen. Und da fragt man sich wirklich, also so will ich die Frage nochmal stellen, da soll fehlender Nachwuchs ein Problem sein. Es gibt genügend Leute für die Funktionen, die du aufgelistet hast. Eigentlich gibt es doch sogar, zumindest jetzt mal vom Kapitalstandpunkt aus, viel zu viele. Außerdem, auch noch ein Gegenargument, es gibt sehr viele Staaten, die haben viel zu viele Leute. Da ist es so, da hauen die Leute ab, und zwar massenhaft. Das kennt man und weiß man. Die versuchen, Deutschland zu erreichen, nicht nur Deutschland, überhaupt Europa, riskieren da sehr viel. Mit und ohne Schlepperbanden sind die unterwegs und es gibt jedes Jahr ziemlich viele Leute, die dabei umkommen. Andere, die ankommen, werden gleich wieder zurückgeschickt. Das sind also Leute, die will man nicht. Die würden sich doch gern als Beitragszahler, Arbeiter und sonstiger Funktionär für den Staat einspannen lassen. Die lassen die europäischen Staaten aber lieber wirklich ertrinken, als dass sie hier reinkommen. Also, daraus ziehe ich den Schluss, die bloße Quantität, also die bloße Masse von Leuten ist nicht das Problem. Das wäre leicht zu lösen. Da bräuchte er nicht irgendwie eine Familienpolitik zu machen, die Leute animiert, Kinder zu kriegen. Es geht offensichtlich schon um etwas Grundsätzlicheres bei der staatlichen Bevölkerungspolitik. Die rechnet anders. Es ist auch kein großes Geheimnis. Es kommt ja in dem Spruch, die Deutschen sterben aus. Das soll das Problem sein, raus. Der Nachwuchs soll also eine bestimmte Qualität haben. Er soll eigener sein, er soll deutsch sein. Darum geht es. Die Kinder sollen hier in diesem Land auf die Welt kommen, die sollen in deutsche Familien hineingeboren werden und in diesen Familien aufwachsen. Die Frage ist, was leistet eigentlich diese Eigenschaft, nämlich dass die deutsch sind in den Augen der Politik? Ja, offenbar geht der Staat davon aus, dass bei den Kindern, die in eine deutsche Familie hineingeboren werden, von Anfang an ein Wille und eine bestimmte Einstellung bei den lieben Kleinen ausgebildet wird. Dass nämlich die Kinder durch das, wie sie da in der deutschen Familie ausgebildet werden, erzogen werden, dass die Kinder dadurch quasi von Natur aus sich als Deutsche fühlen und sich als Deutsche aufführen. Das heißt, sie sollen bei allem, was sie machen, was sie tun und treiben, sich als Deutsche fühlen. Das heißt im Grunde genommen nichts anderes, als sie sollen auch stolz sein auf ihre Nation. Und zwar nicht nur, wie aktuell bei der Europameisterschaft, das wieder zu sehen war, wenn sie alle die Fähnchen tragen. Also die sollen nicht nur mit der deutschen Mannschaft, oder da sollten sie mit der deutschen Mannschaft mitfiebern, aber das geht schon ein bisschen weiter. Sie sollen gute Deutsche sein, sollen gute deutsche Bürger sein. Diese Qualität sieht zumindest der deutsche Staat so, da unterscheiden sie sich durchaus, das ist in Frankreich zum Beispiel ein bisschen anders, die sieht der deutsche Staat nur dann gewährleistet, wenn sie auch hier geboren sind. Der steht auf dem Standpunkt, wer diese Einstellung schon mit der Muttermilch einsaugt, der steht auch für all die Ansprüche, die ich als deutscher Staat an ihn habe, dann bereit. Das ist nämlich die Qualität an dem Nachwuchs, die der Staat will. Die sollen das, was er von ihnen verlangt, quasi schon deswegen erbringen, weil sie doch Deutsche sind. Also er will die Qualität haben, sie sollen richtig echte deutsche Staatsbürger werden, und bei denen, die jetzt, bei den Kindern von Ausländern, die schon in der dritten Generation hier leben, da wird immer noch übrigens von Kindern mit Migrationshintergrund gesprochen. Die sind also selbst in der dritten Generation noch nicht anerkannt als die sogenannten waschechten Deutschen. Also, in dieser Bestimmung, in dieser Qualität, deutsch zu sein, denkt sich der Staat die Leute, so wünscht er sich diese. Dabei ist jetzt nicht mal an eine bestimmte Funktion gedacht, wofür er sie haben will. Was du eben alles aufgezählt hast, Franz, wie er mit den Leuten kalkuliert, weil all diese Kalkulationen, wie gesagt, Beitragszahler, Arbeitskraft, Dienstleister, das würden ihm auch die erbringen, die er im Mittelmeer ertrinken lässt. Er, also der Staat, denkt an die Verfügbarkeit in einem ganz prinzipiellen Sinn. Er denkt sich sein Volk, seine Verfügbarkeit über die Leute, und er steht auf dem Standpunkt, dass die Freiheit, seine Freiheit im Umgang mit denen nur dann gewährleistet ist, wenn nicht nur die Zahl stimmt, sondern eben auch die Gesinnung. Wenn auch der praktische Standpunkt zum Staat stimmt. Das ist jetzt die Behauptung, der ganz elementare Rassismus auch eines demokratischen Staates, dass er diese Eigenschaft an seinem Volk nur dann gegeben sieht, wenn die Leute von Anfang an hier zur Welt kommen und hier aufgezogen werden.
Ja, Elisabeth, jetzt hast du gerade gesagt, dass die Gesinnung der Leute, des Nachwuchses für den Staat stimmen muss. Deutsche sollen es sein, aber die richtigen. Er unterscheidet noch einmal. Der Staat hat eine bestimmte Klientel im Auge. Richtig heißt, solche, die von ihrer Herkunft und den Bedingungen ihres Aufwachsens her Gewähr dafür bieten, dass sie es auch schaffen, sich in der Welt von Staat und Kapital zurechtzufinden und erfolgreich eingebunden werden. Die Familienministerin will ausdrücklich, und ich zitiere jetzt, mehr gute, ausgebildete junge Frauen und Männer zur Familiengründung animieren, denn an einem Problem in diesem Lande können wir nicht vorbeisehen. Je besser die Ausbildung der jungen Frauen und Männer, desto seltener entscheiden sie sich für Kinder. Zitat Ende. Die Familienpolitik kennt also Unterschiede bei allem Interesse an der Quantität. Es gibt Nachwuchs mit unterschiedlichen Qualitäten. Unterschiede, die aus der Ausbildung der Eltern, deren ökonomischer Stellung in dieser Gesellschaft kommen. Und gerade von denen, den sogenannten Leistungsträgern, von denen, die mit ihrer Arbeitskraft, mit ihrer Gesinnung, mit ihrem praktischen Sich aufführen, die eigentlich staatstragenden Schichten sind, von denen gibt es laut Familienministerin immer weniger Kinder und das findet sie gar nicht gut. Und sie möchte sie ausdrücklich zum Kinderkriegen animieren.
Das ist eine aufschlussreiche Stellung, Auskunft über die Stellung, die der Staat zu den Familien hat und dem Nachwuchs, den er sich bei denen bestellt. Politiker wie Frau von der Leyen gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass die von ihnen bzw. unter ihrer Mitwirkung hergestellte ökonomische Lage, mit der die Bürger zurechtkommen müssen, nicht nur die verschiedenen Abteilungen der Bürger handfest trifft, unterschiedlich trifft, sondern auch so etwas wie der feste Ausgangspunkt eines der entscheidenden Kriterien dabei ist, welche Kinder will man? Auf Seiten der Familien ist es klar, die Familien stellen sich die Frage, kann ich mir ein Kind leisten? Ist es für mich finanziell tragbar? Nein, auch vom Staat her, das war doch die Auskunft. Es geht nicht nur um Kinder, es geht um deutsche Kinder, es geht nicht nur um deutsche Kinder, es geht um ordentliche deutsche Kinder. Das ist der Klartext der Klage, dass die Kinder aus sogenannten guten Familien, aus nicht die Unterschichtkinder, sondern die, die aus den Leistungsträgerfamilien der Gesellschaft kommen, dass es an diesen Kindern mangelt. Kinder sind eingeplant, dass sie ein Armutsrisiko sind, das weiß der Staat, das hat er derweil selbst schon mit in bestimmte Maßnahmen aufgenommen. Kinder sind auch Teil seiner Standort- und Sozialpolitik. Und die sorgt dafür, dass er sie einerseits dafür will, dass es andererseits gar nicht so einfach ist mit dem Kinderkriegen. Es ist heutzutage nämlich nicht mehr bloß eine Frage der Lohnhöhe, die das Kinderkriegen und Kinderaufziehen schwierig macht. Auch die sogenannten Leistungsträger haben da so ihre Probleme. Die ganze Art und Weise, wie der Produktionsprozess und die Arbeit und der Arbeitsalltag in dieser globalisierten deutschen Wirtschaft organisiert ist, stellt da manche Anforderungen. Nicht nur in Sachen Aus- und Weiterbildung, auch in Sachen Mobilität. Morgen sind die Züge ja voll. Republikweiter Jobwechsel von einer Woche auf die andere, jeden Tag woanders. All das will bewältigt sein. Mit all dem hat zurechtzukommen, wer in dieser Gesellschaft vorankommen will. Und das passt nicht oder nur sehr, sehr schwer mit einem irgendwie geregelten und geordneten Familienleben zusammen. Übrigens hat das auch Konsequenzen für die Kinder, die in diese Welt hineingeboren und in ihr aufgezogen werden. Die kriegen ja die wachsenden Anforderungen, denen die Eltern jetzt schon ausgesetzt sind, gleich als ihre zukünftigen Anforderungen serviert. Darauf habe man sich einzustellen. Und wenn Kinder mit diesen Anforderungen konfrontiert sind, heißt das wiederum für die Eltern einiges. Die haben ja den Auftrag zu erfüllen, ihre Kinder ordentlich zu erziehen. Wozu sie also Geld benötigen, das sie nicht haben, und wenn sie das Geld haben, Zeit, über die sie auch nur bedingt verfügen.
Das ist also im Prinzip die Lage, auf die die Familienpolitik trifft, das, was du jetzt gesagt hast, dass die Leute sich recht schwer tun mit all ihren Nöten. Sie müssen sehen, wie sie mit dem Geld auskommen. Sie haben ihr Arbeits- und Privatleben zu vereinbaren. Sie müssen ihre Aus- oder Fortbildung organisieren. Sie müssen mit den neuen Richtlinien, die es in den Sozialgesetzen gibt, Arbeitsplatzwechsel und damit verbundenen Ortswechsel vornehmen und so weiter. Also das ist die Lage, von der die Familienpolitik ganz selbstverständlich ausgeht, wenn sie sich die Frage stellt, wie bringen wir diese Leute, die es ja so schwer haben, dazu mehr Kinder zu kriegen. Es gibt aber noch einen Moment, was ich noch erwähnen möchte. Es ist nämlich auch unterstellt, dass die Frage, was aus einem Kind in dieser Gesellschaft wird, zu weiten Teilen damit steht und fällt, was die Eltern schon sind. Die Frau von der Leyen geht ganz selbstverständlich davon aus, dass die Herkunft, also die Familie, in die man hineingeboren wird, die soziale Lage der Eltern, dass das der maßgebliche Bestimmungsfaktor dafür ist, was aus einem Kind wird. Das war zwar früher auch so, aber vor circa 30 Jahren oder vor 25 Jahren galt das als Skandal. Da wurde nämlich im Namen der Chancengleichheit zum Beispiel gefordert, dass Kinder aus der Unterschicht wegen ihrer sozialen Lage eben besondere Hilfen bekommen sollten. Damals hieß es, es darf gerade nicht gelten, dass Arbeiterkinder wieder automatisch Arbeiter werden. Per Bildung sollten die, die Chance kriegen, auch höher dotierte Jobs zu bekommen. Heute ist das etwas anders. Heute heißt es, so ist die Welt eben eingerichtet, so ist das eben. Dann gibt's Statistiken, in denen man dann nachlesen kann, ja, wer hätte das gedacht? Unterschicht bleibt Unterschicht. Und das ist eine Lage, die die Familienministerin genauso wie all die anderen Nöte und Härten, die der Franz eben aufgelistet hat, zum Ausgangspunkt nimmt, wo die sich so dazu stellt, dass sie sagt, ja, das ist eben so, das ist die Realität. Was folgt für uns als Familienpolitiker daraus? Daraus folgt, dass wir dafür sorgen müssen, dass der Nachwuchs eben in der richtigen Familie zur Welt kommt. In der ist der Bernd schon drauf eingegangen, wo wir das haben wollen. Also, ich will sagen, das ist die Art und Weise, wie der Staat sich in der Familienpolitik dazu bekennt, dass es sich bei der Gesellschaft, die er betreut, ganz entgegen anderslautender Gerüchte um eine Klassengesellschaft handelt. Die Arbeitgeber, das Kapital, die verfügen über die Produktionsmittel, richten Arbeitsplätze ein für diejenigen, die arbeiten müssen, und mit diesen Arbeitsplätzen ist eine ganze Hierarchie von Einkommen und Lebensbedingungen eingerichtet. Der Staat stellt sich dazu so, dass er sagt, ja, und inwiefern sind jetzt die vom Kapital eingerichteten Lebensbedingungen geeignet, meinen Wunsch nach mehr Kindern zu befriedigen? Muss ich da was tun? Muss ich denen unter die Arme greifen und so weiter? Da stellen sie fest, dass die Familien den Anforderungen, die sie als Politik an diese Familien mit den Kindern haben, dass sie diesen Anforderungen nicht gewachsen sind, ihnen fehlen die Mittel etc. Das weiß der Staat, schließlich heizt er ihnen die Verhältnisse ja selber auf. Und zugleich beschränkt er sie auch in ihren Mitteln. Er weiß es und konstruiert quasi aufgrund dieser Lage seine Familienpolitik.
In diesem ersten Teil der Sendung ging es darum, was der Staat von seinem Nachwuchs will, warum er immer mehr Nachwuchs drängt. Zur Sprache kam die staatliche Gleichung von anwachsenden Rentnerbergen und fallenden Geburtenraten, sodass die Rentner in Zukunft kaum noch ernährt werden können. Und die Wahrheit dieses Verhältnisses, des sogenannten Generationenvertrags, ein Haftungsverhältnis, was er innerhalb der arbeitenden Klasse hergestellt hat, zwischen dem Teil, der noch arbeitet, und dem Teil, der im Ruhestand lebt. Der Teil, der noch arbeitet, hat, und das wird gleich von der Quelle abgezogen, einen Teil seines Lohns für die Ausgeschiedene, aus dem Arbeitsleben ausgeschiedene Arbeitergeneration zur Verfügung zu stellen. Zur Sprache kam das der Kinderwunsch der Familie als staatliches Bedürfnis. Das ja eine eigenartige Gleichung aufmacht. Es geht nicht nur um Kinder, darum mag es Familien gehen, Männer und Frauen. Es geht dem Staat um deutsche Kinder, aber es geht ihm auch nicht nur um deutsche Kinder, es geht ihm um ordentliche deutsche Kinder. Es geht ihm um Kinder aus Familien, die er zu den Leistungsträgern dieser Gesellschaft zählt. Kinder tauchen in dieser staatlichen Betrachtungsweise auf als zukünftige Verfügungsmasse, als Teil seines Volks, als zukünftiger Teil seines Volks, auf den er ganz prinzipiell Zugriff haben will, den er ganz prinzipiell in allerlei Funktionen verplant hat, bei der Rentenpolitik eben als zukünftige Beitragszahler. Ansonsten natürlich auch für seine Dienste, für seine staatlichen Dienste und erst recht als dienstbares Material für das Kapital. Kinder also als nachwachsender menschlicher Rohstoff in staatlichen und Eigentümerdiensten. Es ging schließlich noch am Ende darum, wenn man einmal alle schönfärberischen Sprachregelungen wegnimmt, um den Zynismus des Staates, der einerseits den Kinderwunsch anregt, der aus seinem Interesse heraus Kinder will und andererseits die Familien in eine Lage versetzt, wo das Kinderkriegen mit ganz bestimmten ökonomischen und finanziellen Schwierigkeiten verbunden ist, die ihn dann nicht dazu antreiben, an diesen Verhältnissen etwas zu ändern, sondern eben Familienpolitik zu betreiben. In diesem zweiten Teil unserer Sendung geht es vor allen Dingen darum, wie das staatliche Bedürfnis nach deutschem, gutem deutschen Nachwuchs und die Institution der Familie zusammenpassen. Und da beginne ich mal mit einer These. Dieses Thema haben wir ja hier im Forum Gegenstandpunkt meines Wissens noch nie behandelt oder schon lange nicht mehr. Zur Familie. Sie ist ein staatlicher Zwangsverband in eindeutiger Absicht. Wie ist das gemeint? Ja, sie ist, wenn ich etwas langsamer anfange, die maßgebliche gesellschaftliche Einrichtung. Dass sie die maßgebliche ist, sieht man schon daran, dass der Staat die Familie unter seinen besonderen Schutz gestellt hat, verfassungsmäßig. Sie ist also die Einrichtung, in die Kinder hineingeboren werden, wo sie in den ersten Jahren aufwachsen und dabei lernen, sich in der Welt zurechtzufinden. Nur so ist es nicht gemeint. So quasi subjektlos. Der Familie wird vom Staat, deshalb stellt er sie ja unter seinen Schutz, eine ziemlich anspruchsvolle Leistung abverlangt. Es geht nicht nur darum, dass Kinder geboren werden, es geht darum, dass der Staat Wert darauf legt, dass in der Familie in den ersten Lebensjahren eine Erziehung stattfindet, die er schätzt, weil sie in der Familie stattfindet, wobei er die Familie damit konfrontiert, dass dann auch die Erziehung gefälligst einen Beitrag zu sein habe für gute, ordentliche, deutsche, junge Staatsbürger. Folgende kleine Zusatzüberlegung. Um ein bisschen die staatliche Stellung deutlich zu machen. Die er zur Familie einnimmt. Das Bedürfnis nach privater Lebensgemeinschaft. hat der Staat nicht erfunden. Dazu zwingt er niemanden. Das könnte er übrigens auch gar nicht. Mit der Liebe auf Befehl wäre das so eine Sache. Dass sich Männlein und Weiblein zusammentun und miteinander leben wollen, das entspringt erstmal ihrer Zuneigung, das können sie ganz allein und haben sie immer schon gekonnt. Allerdings heraushalten will er sich aus dieser privaten Kiste, wo die Zuneigung regiert, auf keinen Fall. Die Sache mag natürlich ihren Lauf nehmen. Kinder stellen sich ein oder auch nicht. Der Nachwuchs wird dann nach bestem Wissen von den liebenden Eltern ernährt und erzogen, was auch sonst. Wie gesagt, dazu muss und müsste der Staat niemanden zwingen. Allerdings allein lassen will er die Leute nicht, wenn sie sich dann als Paar zusammentun. Und das merkt man sofort. Denn kaum hat man sich zusammengetan, geht man, ob man es will oder nicht, lauter staatlich per Gesetz und Recht definierte Verpflichtungsverhältnisse ein. Und denen kann sich der Mensch, der Partner, nicht entziehen. Lebensgemeinschaften, und das meint der Staat, ja, wenn er sagt, er stellt die Familie unter seinen besonderen Schutz, sind von vornherein ein staatlich definiertes Rechtsverhältnis. Früher war das nur die Ehe, heute sind es, wie gesagt, Lebensgemeinschaften im weitesten Sinne, also auch sogenannte eheähnliche Verhältnisse. Schon in diesen Begriffen bekommt derjenige, der sich zusammentut, von Anfang an mit, wie der Staat das auf Zuneigung beruhende Verhältnis der Geschlechter in Beschlag nimmt und für sich instrumentalisiert. Fragt sich also bloß, was will denn der Staat von diesem privaten Lebenszusammenhang? Was hat er denn vor mit der Familie? Wie sieht er denn das, wenn er sich über, sage ich es mal in einem Bild, das Verhältnis privater Zuneigung stülpt und es für sich in Beschlag nimmt? Aufschluss darüber gehen natürlich die elementaren Bestimmungen des Familienrechts. Dazu gehört als ein Kernpunkt unter anderem die Unterhaltspflicht. Elisabeth, was kannst du dazu sagen?
Die Unterhaltspflicht ist eine sehr interessante Pflicht und ich finde, sie ist auch sehr beispielhaft für das, was du jetzt gesagt hast, eben für das Familienrecht, weil man könnte ja erstmal sagen, in dem Sinne, wie du auch schon argumentiert hast, Franz, Leute tun sich zusammen, weil sie sich verlieben, nicht weil der Staat sagt, ihr müsst da jetzt mal. Deswegen denkt man ja, was heißt hier eigentlich Pflicht? Also wenn ich mich mit jemandem zusammentue, wenn ich das aus Neigung mache, weil ich den anderen mag, dann ist es ja irgendwie gar kein großartiger Schritt zu sagen, ich lebe mit dem zusammen, ich kümmere mich auch um den. Insofern fragt sich ja schon, was hat da jetzt eigentlich die Pflicht zu suchen? Dieses Freiwillige, also dieses, was die Leute deswegen machen, weil sie ein Gefühl füreinander empfinden, weil sie den anderen mögen, dann wollen sie auch, dass es dem gut geht, das ist das, was auch im Familienrecht durchaus der Ausgangspunkt ist. Also davon geht auch der Staat aus, dass er diese Beziehungen erstmal vorfindet. Er sagt, die Leute wollen zusammenleben, das ist gut so. Der Punkt ist jetzt einfach der Unterschied, wenn daraus ein Rechtsverhältnis wird. Also wenn der Staat sagt, das Ganze stelle ich unter meinen Schutz, dieses Verhältnis, sei es jetzt eine Ehe oder sei es ein eheähnliches, sogenanntes eheähnliches Verhältnis, dann hat er da eine bestimmte Absicht. Fällt mir gerade nochmal die These ein, die der Franz gesagt hat. Der sagt ja, die Familie ist ein staatlicher Zwangsverband in eindeutiger Absicht. Was ist hier die Absicht? Es ist ganz schlicht. Er möchte nämlich, dass das, was die Leute im Ausgangspunkt einer Beziehung, einer Liebesbeziehung, was sie da aus Neigung machen, das möchte der Staat nicht von dieser Neigung abhängig machen. Er will dieses Verhältnis, die Sorge für den anderen, die will er mit seinem Recht quasi auf Dauer stellen. Er überlässt es gar nicht der Freiwilligkeit der Leute. Er verpflichtet sie, er verfügt, dass die Fürsorge für den anderen eine Aufgabe ist von dem Moment an, wo sie die Ehe mit jemandem geschlossen haben. Diese Pflicht ist staatlich dekretiert und zwar ganz getrennt und unabhängig davon, ob der Wille, den es da ja mal gab, oder die Fähigkeit, also die Mittel, diese Pflicht zu erfüllen, überhaupt vorhanden sind. Anders gesagt, wenn der Staat Ehen- und Lebensgemeinschaften so kodifiziert, dass er sagt, die Leute sind wechselseitig unterhaltspflichtig, macht er sich nicht davon abhängig, ob die das wollen oder können. Er sagt schlicht, ja, das war doch mal so, ihr habt euch doch zusammengetan, prima, dann weiß ich eine Aufgabe für euch, sorgt gefälligst ab sofort füreinander. Ob ihr das Geld dafür habt, ist mir wurscht, wie eure Mittel aussehen, ist mir auch wurscht und es ist ihm sogar eben wurscht, ob die Leute überhaupt noch was miteinander zu tun haben wollen. Also das Interesse, was der Staat an dieser Stelle hat an der Familie, ist an der Familie als einem Verband, in dem die Mitglieder materiell füreinander einstehen, und zwar mit allen Konsequenzen. Ich will das nochmal so sagen, die Zuneigung, die halt der Ausgangspunkt ist und für die Leute ja der Grund ist, wenn sie den anderen unterstützen, die ist beim Staat überhaupt nicht der Grund für das, was er denen aufhalst. Die müssen halt mit dem auskommen, was sie verdienen. Und wenn das nicht reicht, beziehungsweise wenn einer der Ehepartner meint, der andere würde ihm nicht das geben, was er will, oder was, das ist halt dann der kleine Übergang, was ihm zustehen würde, dann kann man sogar das rechtlich einklagen. Das ist das, was der Staat unter Schutz der Ehe versteht, beziehungsweise wo er sagt, das sind Rechte, die ich unter meinen staatlichen Schutz stelle. Was er da macht, ist, dass er dadurch, dass er die Leute verpflichtet, füreinander zu sorgen, dass er sich einer ganzen Abteilung sozialstaatlicher Fürsorge entledigt. Er muss sich ja nicht drum kümmern, er hat ja die Leute verpflichtet. Das gilt übrigens erstens für die Ehe und zweitens, wenn die Ehe vorbei ist. Wenn es nämlich dann mit der Liebe vorbei ist, wenn einer nicht mehr will oder auch wenn er nicht mehr kann, dann kann er eben den anderen Partner mit der staatlichen Gewalt im Rücken für die eigenen Reproduktionsnotwendigkeiten haftbar machen. Also die Unterhaltspflicht ist insofern eine interessante Pflicht, weil sie unterstellt genau das, was der Ausgangspunkt ist, nämlich dass die Leute Liebesbeziehungen eingehen und dann füreinander sorgen, dass dieser Ausgangspunkt nicht weiter existiert. Die Unterhaltspflicht stellt aber das, was aus dem Interesse heraus passiert, auf Dauer, das heißt, macht ein Recht daraus, und das bedeutet eben, dass in dem Moment, wo die Liebe nicht mehr da ist, wo also das private Interesse entfallen ist, für den anderen was zu tun, dass deswegen noch lange nicht das staatliche Interesse entfallen ist. Also verpflichtet er die Leute, füreinander aufzukommen. Es hat noch eine andere Seite, und zwar, wie die Leute zu ihrem Geld kommen. Also ob es überhaupt reicht und ob sie überhaupt welches verdienen etc., das interessiert den Staat nicht sonderlich. Das ist eine Sache, da müssen sie mit klarkommen. Da müssen sie schauen, wie sie mit ihrem Arbeitgeber und dem Arbeitsmarkt zurechtkommen. Also, wie sie zu ihrem Geld kommen, ist ihm in gewisser Weise wurscht. Wofür sie es ausgeben, das ist zumindest in dem Moment, wo man ein Eheverhältnis eingeht, keine Privatsache mehr. Da ist von vornherein klar, das entscheiden nicht einfach die beteiligten Individuen, sondern es gibt ab sofort dann staatliche Prioritäten, nämlich eben die Verpflichtung für der wechselseitigen Fürsorge. Bevor man also das Leben in neuen Zügen völlig, das neue Leben in vollen Zügen genießt, wenn man wieder eins anfangen will, hat man erstmal die Familie, von der man sich getrennt hat, zu bedienen. Insofern die Familie ein staatlicher Zwangsverband in eindeutiger Absicht.
Ja, Elisabeth, du hast gerade ausgeführt, dass der Staat die Familie, Lebensgemeinschaften und die Ehe in die Unterhaltspflicht nimmt. Sie haben für ihr Geld aufzukommen. Sie haben sicherzustellen, dass das klappt in ihrem Verhältnis. Neben dem Auftrag, sich ordentlich um den Nachwuchs zu sorgen, hat er den Auftrag an die Familie, gefälligst ihre Lebenslage zu bewältigen, mit der sie diese Gesellschaft konfrontiert. Diese private Bewältigung herrschte den Leuten auf. Die haben nicht nur Dienst am Kapitalwachstum zu erbringen, sie haben auch selbstständig und selbstverantwortlich dafür zu sorgen, dass sie mit dem Geld und den Lebensumständen zurechtkommen. Und Kapital und Staat ihnen serviert, dass ihnen von Kapital und Staat serviert wird. Die Familie plant der Staat dafür ein, dass diese Reproduktion klappt. Es muss auch unter den härtesten materiellen Bedingungen klappen. Und weil es das natürlich laufend nicht tut, gibt es sozialstaatliche Hilfen, Kompensationen, die das Zurechtkommen mit der privaten Bewältigung der Reproduktion erleichtern sollen. Das ist der erste Auftrag des Staates an die Familie, Sicherstellung, dass das Privatleben auch wirklich die Funktion erfüllt, für das es staatlicherseits da zu sein hat. Nicht für das Vergnügen, das einem nach der Arbeit eventuell noch bleibt. Die Familie soll für die Reproduktion funktionieren, damit man am nächsten Tag wieder frisch, fromm, fröhlich, frei auf der Matte steht und das möglichst lange und man nicht irgendwo unter der Brücke landet.
Wenn die Leute Kinder kriegen, dann ja nicht deswegen, weil sie die Geburtenrate für den Staat erhöhen wollen. Sie möchten gerne welche oder hin und wieder passiert das auch einfach so. Das ist die eine Seite. Unsere Ausführung, das, was wir versuchen zu erklären, geht jetzt darüber, wie sich der Staat dieses Verhältnis bemächtigt und wie radikal, wie fundamentalistisch er dabei vorgeht, indem er eine Errungenschaft der bürgerlichen Gesellschaft ausnutzt. Die Zuneigung, das Verhältnis der Geschlechter zueinander wird als Rechtsverhältnis organisiert. Die Unterhaltspflicht war der eine Punkt, der jetzt ausgeführt wurde. Es gibt ein staatliches Bedürfnis nach Kindern, quantitativ und qualitativ. Dem hat die Familie nachzukommen. Das private Interesse, die private Kalkulation ist dem Staat dabei egal. Deshalb stellt er übrigens auch schon klar, bevor ein Kind auf die Welt kommt, wie ernst es ihm damit ist, dass das Kind keine Privatsache zwischen Mann und Frau mehr ist. Die Staatsaffäre beginnt nämlich schon im Mutterbauch. Dafür hat der Staat eine eigene Rechtskategorie erfunden, das sogenannte ungeborene Leben. Ob, wann, unter welchen Bedingungen Frauen Kinder kriegen wollen und nicht wollen, ist verwandelt in eine Frage des Dürfens und Müssens. Es ist verwandelt in eine Frage der Erlaubnis und des Verbots. also in eine Frage der hoheitlichen Gewalt. Die entscheidet darunter, wann Frauen müssen, was sie vielleicht auch nicht wollen. Einschlägig ist hierzulande dafür der Paragraph 218. Darin behält der Staat es sich vor, die Gesichtspunkte zu definieren, unter denen er Frauen freundlicherweise erlaubt, ein Kind nicht auszutragen, was sie nicht haben, vielleicht auch gar nicht ernähren oder gebrauchen können. Das passiert, indem er ein fiktives Rechtsverhältnis aus dem ungeborenen Kind und der Mutter macht und es als Rechtsverletzung ahndet, wenn Frauen sich nicht an die staatlichen Vorschriften in dieser Frage halten. Eine sehr fundamentalistische Vorgehensweise. Der Staat betrachtet tatsächlich vom ersten Moment an Kinder, also schon bevor sie auf der Welt sind, meine ich damit, als in seine Zuständigkeit fallende neue kleine Staatsbürger. Als zwar noch gar nicht vorhandene und auch gar nicht wirklich existente Rechtssubjekte, aber als prospektive, also als zukünftige. Und als solche eben seines Schutzes bedürftig, auch und gerade gegen die Mutter, die vielleicht von diesem staatlich gewollten Rechtssubjekt gar nichts wissen will. Mit der Kategorie des Rechtssubjekts dort im ungeborenen Leben macht der Staat alles von seiner Erlaubnis, von seinem Erlauben und Verbieten abhängig. Und damit meldet er seinen Anspruch an. Das geht übrigens genauso weiter, wenn das Kind auf der Welt ist. Mit wem das Kind verwandt ist, ist nicht einfach ein biologisches Verhältnis, sondern eine Frage der staatlichen Definition. Das ist der Gegenstand der Parteienkonkurrenz und der Debatte. Ist der Vater eines unehelichen Kindes in rechtlicher Hinsicht mit dem Kind verwandt oder nicht? Mit der Biologie hat all das nicht das Geringste zu tun. Sämtliche Vorschriften in dieser Hinsicht dienen dazu, die eindeutige rechtliche Verantwortung für das Kind zuzuordnen und ein oder beide Elternteile für dessen zukünftige Entwicklung haftbar zu machen.
Ja, ich will nochmal an einem anderen Beispiel das, was du, Franz, jetzt gesagt hast, dass das Verhältnis von Mutter und Kind von Anfang an ein Rechtsverhältnis ist, erläutern. Ein besonders ekelhaftes Beispiel ist das in gewisser Weise, und zwar ist das die Erfindung der Babyklappe. Daran merkt man nochmal sehr schön, dass Kinderkriegen eben nicht einfach eine Privatsache ist. Da gibt es halt Krankenhäuser, die haben festgestellt, dass Frauen mit den Kindern nicht zurechtkommen, die sie kriegen. Das sind dann meist junge Mädels, die sind halt schwanger geworden, ohne dass sie es wollten eventuell. Die haben überhaupt keine Mittel, ein Kind großzuziehen und sind da in keinster Weise in der Lage. Dann sagen die Krankenhäuser, es ist eine soziale Tat, wenn man den Frauen es ermöglicht, ihre Kinder anonym und ohne Angaben von Personalien irgendwo abzulegen. Das ist immerhin besser, ist der Standpunkt dieser Krankenhäuser, als wenn sie die Kinder umbringen. Und das ist übrigens dann oft die Alternative. Da wird mit kalkuliert und man kennt ja auch genügend Fälle, wo sowas wahrgemacht wird. Das Problem ist, dass genau das, was die Krankenhäuser da anbieten, im Prinzip rechtswidrig ist. Von der Sache her ist das absurd. Man denkt, was kann denn Besseres passieren? Das ist doch absolut vernünftig, wenn so ein Mädel mit 15 oder mit 18 gibt es auch Ältere. Es gibt halt Leute, die kriegen mehr oder weniger aus Versehen Kinder, die sie nicht ernähren können, die sie nicht haben wollen. Ja, was spricht dagegen, dass man dann sagt, ich kann für das Kind nicht sorgen, also gebe ich es Leuten, die das können und wollen. Der Punkt in diesem Staat ist, das ist der Sache nach ein Rechtsverstoß. Deswegen muss das ja eine anonyme Babyklappe sein. Das ist nämlich Kindesaussetzung. Und das Krankenhaus verstößt eigentlich auch gegen das Recht. das kennt ja die Frauen, die sind ja da im Krankenhaus. Das müsste die halt festhalten, die Personalien aufnehmen und die Sache der Polizei melden. Gut, jetzt hat man sich auf diese merkwürdige Form da geeinigt. Also so schaut jetzt das Einsehen des Rechtsstaats aus, beziehungsweise so schaut das aus, wenn er sagt, okay, aus sozialen Gründen mache ich jetzt nicht konsequent von diesem Rechtsstandpunkt Gebrauch. Es muss aber, wie gesagt, schon eben eine anonyme Babyklappe sein und man kann nicht einfach offiziell sagen, bitteschön, ich möcht's nicht, ich kann's nicht ernähren, gibt's doch jemanden, der es haben will. Also so ist das organisiert. Der Staat macht die Frauen verantwortlich. Sie haften für ihre Kinder und diese Haftung ist in keiner Weise abhängig von irgendwelchen Voraussetzungen an den Frauen. Also weder davon, ob sie das Geld haben, noch ob sie überhaupt physisch und psychisch in der Lage sind, diese Kinder, die sie in die Welt setzen, großzuziehen. Also ein Entziehen aus dieser Verantwortung ist nicht vorgesehen von Staats wegen und ist rechtswidrig. Eltern, Erziehende sind für ihre Kinder verantwortlich. Das ist nicht einfach so ein moralisches Gebot, sondern das ist wirklich ein beinhartes rechtliches Verhältnis, unter das die Eltern gestellt sind. Das kriegen sie hart zu spüren, wenn sie den staatlichen Ansprüchen in Bezug auf die Wahrnehmung dieser Verantwortung nicht nachkommen. Die Gründe, warum sie da dem nicht nachkommen, das interessiert den Staat nicht. Vielleicht mal so rum das kleine Fazit, worin besteht jetzt also der rechtliche Schutz der Familie. Es ist nicht so, dass der Staat das, was die Leute eh machen, sich verlieben, zusammenziehen, Kinder kriegen, also die Beziehungen, die sie sowieso eingehen, dass er das einfach in Paragraphen gießt. Wenn das so wäre, dann wäre das nämlich überflüssig. Sondern sämtliche Paragraphen, die er in dieser Sphäre, also für die Privatsphäre erlässt, machen aus den privat eingegangenen Beziehungen, aus den privat organisierten und betriebenen Verhältnissen Rechtsverhältnisse. Und damit sind sie nicht mehr dasselbe wie vorher. Es sind Verpflichtungsverhältnisse, die die Leute aufeinander in einer ganz anderen Eigenschaft verpflichten, als der, in der sie sich mal zusammengetan haben. Sie waren halt mal verliebt. Danach haben sie Verpflichtungen, wir haben das an ein paar Beispielen ja jetzt auch ausgeführt, und das sind die Leistungen, um die es dem Staat geht. Das sind die Leistungen, die er von der Familie als Reproduktionsverband und als Kinderaufzuchtstätte haben will. Deswegen ist die Familie eben ein Rechtsinstitut besonderer Art. Sie ist nämlich sowas wie ein sittlicher Verband. Das ist übrigens die Wahrheit von dem, das heißt ja auch von Staats wegen immer, die Familie ist die Keimzelle des Staates. Und damit ist nicht nur gemeint, dass sie in biologischer Hinsicht den Staatsbürger Nachwuchs produziert.
Was hat der Staat mit der Familie vor? Und was für eine seltsame Einrichtung verpasst er der Form des Liebesverhältnisses, wenn er dieses Verhältnis als Familie, damit als Rechtsverhältnis definiert. Abgehandelt wurden unter anderem die Unterhaltspflicht der Ehepartner zueinander. Abgehandelt wurde das Verhältnis, das im Begriff ungeborenes Leben ausgedrückt ist, ein Rechtsverhältnis zwischen Kind, ob geboren oder nicht, und seinen Eltern. Alles Formen, mit denen der Staat deutlich macht, dass das Ergebnis der Zuneigung der Eltern eines ist, was ihm zukünftigen Nachwuchs zur Verfügung zu stellen hat. Elisabeth hat aufgehört damit, dass die Familie ein sittlicher Verband ist, gefasst staatlicherseits in dem Bild von der Keimzelle des Staates. Was ist damit gemeint? Die Familie ist der Ort, wo Kinder die Grundprinzipien des gesellschaftlich gültigen Anstands lernen und lernen sollen, des gültigen Zusammenlebens in Elementarform. Kinder lernen erstmal, dass man sich danach zu richten hat, was verboten und was erlaubt ist. Dass es in dieser Gesellschaft schwer darauf ankommt, ob man etwas darf oder nicht. Sie lernen den Unterschied zwischen mein und dein als Elementarform des Eigentums, des Zugriffs, den man auf etwas nehmen darf, ob man es nun braucht oder nicht. Sie lernen, wann man sich mal aufmotzen darf und wann man besser die Klappe hält, was man wissen muss und was man sich ersparen kann. Alles also Konkurrenztechniken oder auch Arten der moralischen Beurteilung der Welt. Was ist gut? Was ist schlecht? Was ist gerecht? Was ist ungerecht? Kinder lernen Umgangsweisen, die in dieser Gesellschaft so üblich sind, im Privatleben und im gesellschaftlichen und beruflichen Verkehr. Dazu ist die Familie da. Das ist ihr staatlicher Auftrag. Der Staat ist eben nicht nur daran interessiert, dass Kinder überhaupt auf die Welt kommen, er will funktionstüchtigen Nachwuchs. Und dazu, um das zu werden, dazu gehört in dieser Gesellschaft schon einiges. Die Familie ist in den ersten Lebensjahren die zuständige Instanz, in der die Grundprinzipien von Moral, Anstand und Erfolgsdenken vermittelt werden und vermittelt werden sollen. Na klar, dass Eltern das tun, dazu gehört einerseits nicht viel. Ihnen bleibt weitgehend gar nichts anderes übrig. Sie wollen ja gerade, sind ja ihre Kinder, dass sie, ihre Kinder in dieser Welt und ihren Institutionen zurechtkommen. Dass sie wissen, dass man im Supermarkt nicht einfach nehmen darf, was man braucht, dass sie in der Schule versetzt werden und wissen, wenn sie nicht versetzt werden und zwei, dreimal, dass sie dann in dieser Gesellschaft schon als Kinder ausgemustert werden, dass man die Familie zu achten hat. Insofern ist die Moral, die man als kleines Kind schon lernt, ziemlich genau das, was man braucht und haben muss, um in den weiteren gesellschaftlichen Zusammenhängen zurechtzukommen. Als zukünftiger Arbeitnehmer, der sich in der Konkurrenz um die knappen Arbeitsplätze durchboxen muss, vielleicht natürlich auch als zukünftiger Unternehmer, der wissen muss, wie er seine Unternehmerkonkurrenten aus dem Felde schlägt, als mündiger Bürger, der weiß, dass er im Prinzip alles sagen darf, was er will, aber auch weiß, dass die Grenzen der Freiheit geschützt werden müssen, wenn der Staat sich gefährdet sieht. Und dass er eventuell kritische Meinungen per Wahlstimme abtreten und abgeben kann. Eltern haben aus rein privatem Interesse am Fortkommen ihrer Kinder, die es ja bekanntlich einmal besser haben sollen als sie selbst, Interesse daran, dass diese in dieser Gesellschaft es zu etwas bringen. Dazu müssen sich bewähren in den entsprechenden Institutionen, in die sie hineingestellt werden. Aus diesem Interesse machen die Eltern genau das. Aus diesem ihrem privaten Interesse machen die Eltern genau das, was der Staat von ihnen will. Nämlich eine Art Zurichtung ihrer Kinder für die Einrichtungen, die auf sie warten und in denen sie sich zurechtfinden sollen.
Franz, jetzt hast du doch gesagt, dass Eltern nicht im staatlichen Auftrag handeln. Sie handeln im eigenen Interesse, das dem des Staates natürlich im Wesentlichen entspricht. Sie wollen selbst, dass ihre Kinder sich als moralisch geschulte Konkurrenzsubjekte aufführen können. Verlässt sich der Staat nun darauf? Nein. Dafür hat er ein elterliches Sorgerecht geschaffen. Früher hieß das einmal elterliche Gewalt. Er kontrolliert und beaufsichtigt den Werdegang seiner jungen Bürger. Er greift reglementierend ein. Wenn etwas nicht klappt, im Extrem, schickt er die Jugendlichen in Zuchtanstalten. Er sorgt auch dafür, dass die geistig-moralische Bearbeitung ununterbrochen stattfindet. Das tut er alles nur zu dem Zwecke, eine Identität herzustellen zwischen dem, was in den privaten vier Wänden so an Kinderaufzucht stattfindet, und den staatlichen Ansprüchen daran, was Kindererziehung zu leisten hätte. So ganz, das weiß ja auch jeder, passt das eh nie zusammen. Wie die Familie ihren Dienst am staatlichen Interesse an brauchbarem Nachwuchs tut, ist eben doch keine Privatsache. Den Eltern wird laufend reingeredet, ihnen werden Vorschläge gemacht und so weiter, um die richtigen moralischen Standpunkte und Einstellungen zu vermitteln, die staatlicherseits gefragt sind.
Stimmt, die sind, da redet der Staat den Leuten ganz schön rein. Man kann das Ganze auch nochmal so ausdrücken. Der Staat instrumentalisiert die Zuneigung von den Paaren, die die füreinander haben und für ihre Kinder haben, für ein ganz anderes Programm. Und das hat übrigens Konsequenzen. Es ist ja schon, erstmal haben wir auch schon mal festgehalten, so dass alles das, womit die Familien sich so an Nöten rumzuschlagen haben, das ist ja bedingt dadurch, was der Staat an Anforderungen an die Familie stellt. Also die Bewältigungsprobleme von Lebenslagen haben Familien ja nur deswegen, weil der Staat ihnen diese Verantwortung zuspricht, weil sie diese Verantwortung wahrnehmen müssen in einer Familie, in einer Gesellschaft, also die Verantwortung der Familie wahrnehmen müssen in einer Gesellschaft, in der ganz andere Zwecke die bestimmenden sind, als wir schaffen wunderbare Bedingungen für die Aufzucht und für die Erziehung von Kindern. Es sind ja die Zwänge des kapitalistischen Alltags, des Arbeitsmarkts, wodurch sich die ökonomischen und finanziellen Verhältnisse von den Leuten definieren. Davon hängt ihr Geld ab, davon hängt ihre Zeit ab, übrigens auch ihre Bildung, auch das ist nicht ganz unwichtig bei der Erziehung. Also all das ist bestimmt durch die Voraussetzungen in der Arbeitswelt. Und ja, auf diese Bestimmungen trifft quasi der Auftrag, den der Staat ihnen gibt, aber die Voraussetzungen, um die kümmert er sich nicht. Also da müssen sie sich selber drum kümmern. Sie müssen erziehen, ungeachtet dessen, was sie an Mitteln haben. Das ist schwierig und das weiß der Staat und er weiß auch, dass Familien deswegen massenhaft scheitern. Dass sie es nicht schaffen, das, was er will von ihnen in der Erziehung, dass sie das nicht hinkriegen mit ihren Kindern. Nämlich eben die Aufzucht, das ist jetzt ja schon ausgeführt worden, junger, funktionstüchtiger Arbeitskräfte und Staatsbürger. Das gelingt nicht unbedingt. Dieses Scheitern, also dass die Eltern bei dieser Aufgabe scheitern, ist überhaupt der Ausgangspunkt für die gesamte Familienpolitik. Deswegen gibt's ja staatliche Hilfen, deswegen gibt's moralische Betreuung, Kontrollen, Förderungen und so weiter. Also kann man vielleicht dann auch nochmal so sagen, wir hatten das vorhin schon mal, das Argument, der Staat bekennt sich in seiner Familienpolitik dazu, dass er ein Klassenstaat ist. Das fällt an dieser Stelle auch nochmal auf. Der kennt die Nöte der Leute, die dazu führen, dass sie das, was sie einerseits aus eigenem Interesse wollen, nämlich ein ordentliches Leben für ihre Kinder organisieren, was zweitens der Staat von ihnen will, dass sie das nicht hinkriegen. Er kennt die Nöte. Der Staat sagt nicht, okay, also mache ich was, bekämpfe ich was an diesen Nöten. Ich sorge dafür, dass die Leute über die entsprechenden Mittel verfügen. Nein, der Staat sagt, so ist die Gesellschaft eingerichtet, so will ich sie. Und ich werde mich darum kümmern, den Leuten in irgendeiner Form bei der Erziehung zu helfen. Ich werde ihnen unter die Arme greifen bei der Bewältigung ihrer Probleme. Wie das ausschaut, kommen wir gleich dann noch dazu. Die Zusammenfassung nochmal so rumgesagt, was ist es also, was der Staat, wenn er die Ehe und die Familie unter seinen besonderen Schutz stellt, was stellt er da eigentlich jetzt unter seinen besonderen Schutz? Es ist nicht das private Interesse von den Leuten, die sich verliebt haben, die sich zusammentun, die ihr Leben organisieren wollen und zurechtkommen wollen und müssen. Was der Staat schützt, ich hoffe, das ist jetzt klar geworden an unseren Ausführungen, das ist das von ihm in die Welt gesetzte Rechtsinstitut namens Familie. Das sind die Verhältnisse, zu denen er die Leute zwingt, weil sie im Ausgangspunkt mal eine Beziehung eingegangen sind. Es sind die Verpflichtungsverhältnisse, die er den Paaren damit auferlegt und für die er sie wechselseitig und gegenüber ihren Kindern haftbar macht.
Dennoch. Soweit hat es jetzt gebracht bei der Instrumentalisierung des Verhältnisses, dass Individuen aus Zuneigung eingehen. Dennoch bleibt als Grundlage und Voraussetzung immer noch die Bindung an die Zuneigung. Um diese Grundlage kommt er bei aller Zurichtung und Ausgestaltung seines Rechtsinstituts Familie nicht herum. Es ist die private, aus Neigung und subjektiver Lebensberechnung entspringende Entscheidung der Leute, ob sie zusammen sein wollen und ob sie Kinder wollen oder nicht. Und auch die Erziehung, die die Eltern ihren Kindern in der Familie angedeihen lassen, ist zunächst einmal, aber so hat es ja auch eingerichtet und gewollt, Privatsache. Wenn der Staat jetzt also Leute dazu bewegen will, sein Interesse an erstens ausreichendem und zweitens brauchbarem Nachwuchs zu befriedigen, kommt er nicht umhin, deren Neigungen und Berechnungen ein Stück weit recht zu geben, um sein Interesse in sie einzubauen. Vielleicht ein schwieriger Gedanke. Ich will es mal so versuchen. Es fällt auf, dass es einen großen Unterschied, einen entscheidenden Unterschied gibt zwischen der Familienpolitik und der üblichen Sozialpolitik. In die Familienpolitik, das bekommt man ja jeden Tag mit, fließen tatsächlich materielle Mittel. Da macht der Staat Geld locker. Im Unterschied zur sonstigen Sozialpolitik, wo die Mittel ständig gekürzt werden, um das System zu retten. Weil der Staat abhängig ist von der privaten Entscheidung der Einzelnen, ob sie in ihrem Kinderwunsch, auf den er ja scharf ist, ist die Sache mit der staatlichen Hilfe an dieser Stelle ernst gemeint und ernst zu nehmen. Weil der Staat den Willen zum Kind positiv beeinflussen will, kommt er tatsächlich nicht umhin, den Leuten Gründe dafür zu liefern, nicht nur aus freien Stücken, sondern auch noch aus ganz privaten Berechnungen, Kinder zu wollen, die sie sollen. Und damit sind wir beim letzten Punkt angelangt, nämlich der Frage, was der Staat alles unternimmt, um dem Kinderwunsch auf die Sprünge zu helfen. Zentrale Maßnahmen sind so etwas wie Elterngeld, Kinderkrippen und Ähnliches. Da ist er in der aktuellen Familienpolitik viel unterwegs und geplant und auch schon beschlossen. Noch einmal, festgehalten, kurz festgehalten, bevor es weitergehen soll mit der Maßnahme Elterngeld. In dem ursprünglichen Zitat von Frau von der Leyen, mit dem wir heute unsere Sendung begonnen haben, suche ich mir gerade nochmal, war die Rede davon, dass wir als Gesellschaft, so die Politikerin, also gemeint ist wir als Staat, Familien einiges zumuten, was nicht mehr zeitgemäß ist. Üblicherweise macht der Staat die Leute verantwortlich für ihre mangelhafte Lage. Das heißt dann fordern und fördern. Das missversteht niemand, Schuld hat derjenige, wer keinen Arbeitsplatz hat, ist schuld. Dann hat er sich nicht genug reingehängt, dann liegt er in der sozialen Hängematte, also muss man ihm was wegnehmen. Dann entwickelt er wieder Verantwortung für sich selber und macht sich auf die Suche. So ist die übliche Konstruktion in der Sozialpolitik. Der staatliche Standpunkt ist mit der Schuldfrage gekennzeichnet. Am fehlenden Arbeitsplatz ist der Arbeitslose schuld. Die staatliche Unterstützung besteht in der Hilfe, sich mehr reinzuhängen. So sieht dann auch die praktische Zuwendung aus. In der Familienpolitik ist der Ausgangspunkt ein anderer. Da gibt tatsächlich sich der Staat die Schuld, zumindest die Mitschuld, wenn die Paare nicht das tun, was er will. Er habe etwas versäumt und gefährde dadurch Deutschlands Zukunft. Aus der Mängellage in Sachen Kinder machen Politiker moderne zumal keinen Vorwurf an die Familie, sondern an sich selbst. Wenn Familien nicht können oder wollen, was sie sollen, dann liegt das an falscher, mangelhafter Familienpolitik. Politik und Gesellschaft, so die Diagnose, schaffen nicht das notwendige Umfeld, unter dem es Familien erstrebenswert erscheint, Kinder zu bekommen und großzuziehen. Die Gründe dafür, dass Familien den Anforderungen nicht gewachsen sind, werden heutzutage ausgiebig dargelegt. Dass es nicht leicht ist, mit Hartz IV ein intaktes Familienleben zu organisieren, kann auch jeder Journalist herbeten. Aber im Unterschied zu anderen Abteilungen der Sozialpolitik, wo der Staat das Zahlen von Geld als einen Hinderungsgrund für die Arbeitswilligkeit und Einsatzbereitschaft von Leuten entdeckt, kommt er in der Familienpolitik glatt aufs Geld als Hebel fürs Kinderkriegen. Auf dem Programm steht allerdings natürlich damit nicht die Rücknahme von Hartz IV, sondern eben Elterngeld und Kinderkrippen und noch einiges mehr. Das soll uns jetzt zum Schluss noch beschäftigen. Elisabeth, vielleicht beginnst du mal mit dem Elterngeld.
Kann ich machen. Das Elterngeld. Das Elterngeld gibt es jetzt seit 1,5 Jahren. Vorher hieß es, also nicht es, ist blöd, vorher gab es Erziehungsgeld. Da gibt's ja, ist ja ein Unterschied zwischen diesen beiden Formen der Förderung. Das Erziehungsgeld war quasi eine Pro-Kopf-Summe, die wurde unabhängig vom Einkommen an alle Eltern gezahlt, also da hat man eine bestimmte Summe Geld pro Kind bekommen. Das Elterngeld, und das ist die erste Besonderheit und das Neue an dieser Art der Familienförderung, das Elterngeld ist aufs Einkommen bezogen. Es hängt, also wie viel man kriegt, hängt also davon ab, wie viel man verdient. Das heißt auch, die Rechtsanwältin jetzt zum Beispiel, eine Rechtsanwältin kriegt mehr als ihre Anwaltsgehilfin oder eine Lehrerin kriegt mehr als eine schlichte Sekretärin oder sowas. Es hängt vom Einkommen ab, wie viel man bekommt, und das ist politisch so gewollt. Wir hatten das eben schon mal in der Ausführung unter dem Stichwort, der Staat will die richtigen Kinder. Gerade mit dem Programm hat er nämlich eine Kritik, eine Selbstkritik an dem, wie er früher das Erziehungsgeld gezahlt hat. Da hat er ein CDU-Mann mal zugesagt, dass dieses Erziehungsgeld bildungsfernen Schichten die Entscheidung zum Kind zu sehr erleichtere, aber für berufstätige Frauen kein Anreiz sei, sich für ein Kind zu entscheiden. Das ist nochmal Klartext, das sind die Falschen, die Kinder kriegen. Das geht bis hin zu so Vorwürfen, habe ich gerade die Woche wieder gelesen, wenn die armen Leute quasi das Geld kriegen, das Kindergeld kriegen, die würden das ja eh bloß für Zigaretten ausgeben. Es sind die Falschen, die Kinder kriegen, und der Staat bezichtigt sich, dass er mit seiner Hilfe, die einkommensunabhängig ist, die Leute noch gerade dazu anstachelt, Kinder zu kriegen, um an dieses Geld zu kommen. Anstatt so Politik, so Familienförderung zu betreiben, so denkt zumindest der CDU-Mann, aber eigentlich ja auch die anderen, dass die sozial besser gestellten Familien, die sollen halt angestachelt werden, den Nachwuchs zu produzieren, auf den der Staat scharf ist. Deswegen, so der politisch messerscharfe Schluss, den die Koalition gezogen hat, muss beim Fördern von Familien neu sortiert werden. Die Politik will ausdrücklich nicht mehr mit der Gießkanne austeilen, wie sie sagt, sondern sie will sortieren. Sie will da endlich jetzt dafür sorgen, dass die Kinder in den Familien geboren werden, die sie zu den sogenannten Leistungsträgerfamilien, zu den Bessergestellten zählt. Also deswegen hat die Familienministerin das Elterngeld eingeführt. Zweck der Maßnahme ist, die Gebärfreudigkeit bei denen herbeizuregieren, denen der Staat am ehesten zutraut, dass sie seine Ansprüche, die er hat, an die ordentliche Erziehung von seinem Nachwuchs erfüllen. Das Programm muss man sich jetzt schon einmal klar machen. Es ist schon in gewisser Weise ein kleiner Witz. Mit Geld will der Staat den Kinderwunsch befördern. Also Geld als Hebel fürs Kinderkriegen. Der Franz hat es gerade eben in seiner Einführung schon mal gesagt. Normalerweise bleibt ja dabei, Kinder kriegt man, weil man sie haben will. Es ist eine private Entscheidung. Der Staat kann wirklich viel mit Geld und Gewalt dekretieren. Er kann die Leute zu allem zwingen, aber dazu, dass sie Kinder machen, dazu kann er sie schlicht und ergreifend nicht zwingen. Gut, daraus zieht er den Schluss, also muss ich mit Geld den Willen der Paare, von dem ich abhängig bin und bleibe, manipulieren. Ein anderes Mittel hat er nicht, also versucht er es damit. Ob es geht, ist uns wurscht. Das halten wir für nicht besonders interessant. Entscheidend ist, die Familienpolitik denkt offenbar so. Wenn man die Zuwendungen an die Eltern so gestaltet, dass sie tatsächlich ansatzweise die Form eines Einkommens haben, wenn sie tatsächlich sowas wie ein brauchbarer Ersatz für Einkommen sind, was ja in der Zeit entfällt, wenn das Kind da ist, oder wenn man es kriegt und kurz danach, dann wäre das doch ein brauchbarer Hebel, so denkt die Politik, um die eigentlich vorhandenen, davon geht sie ja aus, die vorhandenen Kinderwünsche, sie geht davon aus, dass Leute nichts sehnlicher wollen als Kinder, also um diesen Kinderwunsch bei den Leuten in die Tat umzusetzen, wäre doch das Geld der geeignete Hebel. In dieser ganzen Konstruktion ist selbstverständlich unterstellt, also in dieser Elterngeldkonstruktion, dass beide Elternteile arbeiten. Also dass eine Familie nicht von einem Einkommen leben kann, ist die selbstverständliche Ausgangslage und das soll auch so bleiben. Jetzt will der Staat mit dieser Förderung die Familien so alimentieren, dass gerade die, die mehr Geld verdienen, also die besser verdienen, von dieser Förderung profitieren. Deswegen gibt es den Einkommensersatz, den, davon gehen die aus und da liegen sie auch nicht falsch, die Politiker, die sich eigentlich auch nur die besser verdienenden leisten können. Ich will das nochmal erklären, an dem, wie das Elterngeld aussieht. Das ist gestaffelt. 1800 Euro ist die Obergrenze. Grundsätzlich gilt die Formel, man kriegt 67% vom Nettogehalt. Also wenn man eine Verkäuferin ist, kriegt man ungefähr 600 oder 700 Euro. Wenn die Frau gar nicht arbeitet, ist die Untergrenze 300 Euro. Also wenn man das Elterngeld als Einkommensersatz in Anspruch nehmen will, dann muss man schon so viel verdienen, dass es wirklich mit den 70% auch ein Ersatz, zumindest halbwegs ein Ersatz ist. Also wenn man 500 Euro kriegt, dann ist das kein Ersatz. Wenn man so wenig verdient, dann ist man darauf angewiesen, dann muss man arbeiten gehen. Dann ist es gar kein Mittel, den Willen in dieser Weise zu beeinflussen. Also da ist das kein Anreiz. Aber wie gesagt, für die Sorte von Familien, die so arm sind, ist es ja auch gar nicht als Anreiz gedacht. Mit diesem Elterngeld, also was richtig eben darauf berechnet ist, auf die Besserverdienenden, gibt es also einen Paradigmenwechsel in der Familienpolitik. Die Politik geht nicht mehr davon aus, dass Leute sich mögen und sowieso Kinder kriegen, wo sie schon immer dann anschließend gesagt haben, man muss die angesichts der finanziellen Härten etwas fördern, also denen helfen, sondern sie sagen, gerade mit der Pille und so weiter, müssen die Eltern keine Kinder kriegen. Wir sind es, wir müssen mit dem Elterngeld dafür sorgen, dass die Berechnungen, die die Leute mit Karriere einerseits und dem Kind andererseits anstellen, dass diese Berechnungen so ausfallen, dass die Kinder dabei, sagen wir mal, nicht ausbleiben. Man setzt sich also das gewagte Ziel mit dem Elterngeld, bei den Eltern den Kinderwunsch herbeizumanipulieren. Vielleicht sagt der Bernd jetzt noch mal kurz, wir haben ja noch nicht mehr so viel Zeit, wie das mit den Krippenplätzen ist, weil das gehört auch zu diesem neuen Programm.
Ja, der Franz hatte ja darauf hingewiesen, dass der Staat Geld ausgibt in der Familienpolitik. Und dazu zählt der Ausbau der Kinderkrippen. Ein Kinderkrippenplatz wird zu einem Rechtsanspruch. Der Ausgangspunkt dieser Maßnahme ist, dass die meisten Familien heutzutage Doppelverdiener sind. Dass es also ganz selbstverständlich ist, dass beide potenziellen Eltern arbeiten und beide Einkommen notwendig sind, um den Lebensunterhalt zu finanzieren, wenn man überhaupt ein halbwegs normales Leben führen will, also nicht gleich unter die Armutsschwelle abrutschen will. Die Frau soll also durchaus weiter arbeiten gehen, sie soll auch gleichzeitig mehr Kinder kriegen. Um das bestens unter einen Hut zu bringen, hat von der Leyen das Programm viel mehr Kinderplätze aufgelegt. Wie gesagt, die Frauen sollen arbeiten und sie sollen Kinder kriegen. Das geht nur, wenn sie auch Gelegenheit bekommen, die Kinder zeitweise irgendwo abzustellen. Die Arbeitsunterbrechungen durch die Geburt sollen möglichst kurz ausfallen. Die Vereinbarkeit der Doppelfunktion soll gefördert werden. Das kostet Geld. Und dafür will die Familienministerin auch einige springen lassen. Aber in diesem Fall, so Frau von der Leyen, darf das staatliche Sparargument nicht ziehen. Hier handelt es sich nicht um eine sonstige Sozialmaßnahme, die nach allgemeinem Einverständnis gesenkt gehört, um Arbeitswilligkeit und billige Arbeitsplätze standortpolitisch zu befördern. Hier soll einerseits die Vorrangigkeit der Arbeit sichergestellt und gleichzeitig dem staatlichen Kinderwunsch auf die Sprünge geholfen werden.
Ja, vielleicht noch ganz kurz ein paar Bemerkungen zu denen, von denen die Familienpolitik selber sagt, denen traut sie die staatlich erwünschten Leistungen in Sachen Kindererziehung gar nicht zu. Der Ausgangspunkt dieser Abteilung, das kennt jeder wöchentlich zu lesen, Verwahrlosung, Quälerei ist oft an der Tagesordnung. Alle sind dann immer entsetzt und fragen, wie konnte es dazu kommen. Die Frage, die lebt davon, dass, wenn sowas passiert, die Familien versagt hätten. Sie lebt davon, und das ist eine ganz brutale Unterstellung, dass man eigentlich diesen ganzen Anforderungen nachkommen können müsste, auch wenn einem die Mittel fehlen, bloß weil man Kinder hat. Was aus den Leuten wird, die diese Verantwortung haben und ihr nicht gewachsen sind, das interessiert keinen. Erst recht nicht, wenn Frauen an diesem Auftrag scheitern und dann gewaltsam gegen die vorgehen, für die sie verantwortlich sind, nämlich die Kinder. Es wird immer so getan, als würde all das gar nicht zur Familie gehören. Das gehört aber dazu, das ist nämlich nur der letzte Auswuchs von dem Standpunkt, dass Leute, bloß weil sie in die Situation kommen, Kinder zu haben, deswegen auch haftbar gemacht werden für diese Kinder. egal was sie können. Deswegen ist es auch konsequent, dass der Staat nicht die Schlussfolgerung zieht angesichts solcher Ereignisse und sagt, man muss finanziell da was ändern. Die Mittel, das wollte ich da nochmal gern loswerden, die für die Leute vorgesehen sind, ist gerade nicht Geld, sondern die staatliche Konsequenz heißt Kontrolle. Kontrolle derjenigen, die verwahrlosen, Kontrolle der Familien, die in diesen Elendsverhältnissen leben. Und genau das verweist nochmal auf die Rücksichtslosigkeit, mit der der Staat darauf beharrt, dass die Familien auch dann, wenn sie es eigentlich überhaupt nicht können, gerade ihre Dienste für ihn und an seinem Nachwuchs zu erbringen hätten.